Das ist Mikros Dynamis mit Alex Schmidt am Mikrofon.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Bevor ich zum Titelthema komme, möchte ich noch einige ausgewählte Meldungen weitergeben. Es sind drei an der Zahl und in der ersten Meldung geht es auch um das erste Wort, das Babys aussprechen. Dann geht es weiter mit Kaiser Neros Anschuldigung und einer Hoffnung in diesem kulturellen Moment. Und in der dritten Meldung geht es um Cannabiskonsum. Cannabis wird mit Depressionen und bipolarer Störung in Verbindung gebracht. Die Meldungen im Einzelnen. Es ist eine Erfahrung, die viele junge Mütter auf die Palme bringen kann. Nachdem sie ihr Kind monatelang ausgetragen, Wehen und Geburt überstanden und viele schlaflose Nächte durchgestanden haben, lauten die ersten Worte, die sie von ihrem Kind hören, Dada. Es ist nicht unbedingt immer der Fall, aber im Laufe der Zeit und in allen Kulturen nennen Babys mit größerer Wahrscheinlichkeit zuerst ihren Vater, bevor sie ihre Mutter nennen. Laut einem Tweet von Dr. Dan Woori handelt es sich dabei jedoch nicht um eine Bevorzugung des Vaters oder eine geringere Beachtung der Mutter, sondern vielmehr darum, wie wichtig die Mutter ist. In diesem frühen Lebensabschnitt ist die Bindung zwischen Mutter und Kind so eng, dass die Babys ihre Mama einfach nicht als eine andere wahrnehmen und sehen können. Für sie ist die Mutter die ganze Welt. Der Vater hingegen ist eher ein Besucher. Es erinnert uns an das, was Ryan Anderson gesagt hat. Kinder brauchen nicht einfach nur Eltern, sie brauchen eine Mutter und einen Vater und jeder von ihnen bringt durch seine Anwesenheit einzigartige und unterschiedliche Gaben für die Kinder mit. Neros Anschuldigungen und die Hoffnung in diesem kulturellen Moment. Im Sommer, im Jahr 64, brach der große Brand von Rom aus. Kaiser Nero wollte eine neue religiöse Sekte, und zwar die Christen, dafür verantwortlich machen. Der erste Brief des Apostels Petrus wurde an diejenigen geschrieben, die die von Nero entfesselte Verfolgung erlebten. Der erste Petrusbrief lässt sich am besten als das Buch der Hoffnung zusammenfassen, aber die Hoffnung, die er beschreibt, ist gegenkulturell. Sie nimmt kein gutes Ergebnis vorweg, zumindest nicht im Hier und Jetzt. Stattdessen versteht Petrus die wahre Hoffnung als in der Gewissheit von etwas verwurzelt, das bereits geschehen ist, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi, welche die gesamte Geschichte bestimmen. Christus, der auferstandene, souveräne Herrscher der Welt, verspricht, alles neu zu machen, Offenbarung 21,5, und er wirkt in jeder Zeit und an jedem Ort durch sein Volk. Er hat uns gemäß seinem Erlösungsplan in diesen kulturellen Augenblick hineingestellt. Wie Petrus also die ersten Christen ermutigte, die mit kultureller Feindseligkeit konfrontiert waren, schöpfen wir Hoffnung in dem auferstandenen Herrn Jesus. Cannabis wird mit Depression und bipolarer Störung in Verbindung gebracht. Trotz der kulturellen Agitation, die Marihuana als harmlos verkauft, zeigen immer mehr Untersuchungen, dass regelmäßiger Cannabiskonsum genau das Gegenteil bewirkt. Jüngste Studien haben nicht nur herausgefunden, dass Marihuana-Konsum ein führender Indikator für Arbeitsunfälle ist und bei jungen Männern zu Schizophrenie führt, sondern auch, dass eine neue, von Fachleuten begutachtete Studie, die fast 30 Jahre die medizinischen Aufzeichnungen von über 6,5 Millionen dänischen Bürgern verfolgt hat, herausgefunden hat, dass Marihuana-Konsum eng mit einem erhöhten Risiko für Depressionen und bipolare Störungen assoziiert ist. Bei Personen, bei denen zuvor eine Cannabisabhängigkeit diagnostiziert worden war, war die Wahrscheinlichkeit, eine klinische Depression zu entwickeln, fast doppelt so hoch und die Wahrscheinlichkeit, an einer bipolaren Störung zu erkranken, bis zu viermal so hoch. Das erhöhte Risiko für eine Psychose ist bei Männern wahrscheinlicher als bei Frauen und die Wahrscheinlichkeit steigt mit steigendem Cannabiskonsum. Wie der stellvertretende Direktor des US National Institute on Drug Abuse, Dr. Wilson Compton, feststellte, machen Studien wie diese schnell deutlich, dass Cannabis möglicherweise nicht die unschuldige und risikofreie Substanz ist, an die so viele Menschen glauben. Das waren die Meldungen für heute. Bevor ich zum Titelthema komme, eine Frage an dich. Traust du dich, so zu sein, wie du bist? Musik aus Oberösterreich.
Wie fängt man an? Wie steht man auf? Wie fällt man hin und macht sich nichts draus? Was darf man hoffen, wenn man gar nichts mehr weiß? Was bleibt noch offen am Ende vom Gras? Warum, woher, wohin? Ich frage mal in Wind. Kann ich irgendwann wieder so sein wie ein Kind? Kann ich einfach nehmen, was das Leben bringt? Ist alles egal oder hat alles einen Sinn? Wieso trau ich mich nicht so? Wie ich bin. Wann hält man fest? Wann lässt man los? Wie bleibt man klein? Und wie wird man groß? Wie tief kann man fallen, wenn man im Boden verliert? Wie schön ist das Gefühl, wenn man's Fliegen probiert? Warum, woher, wohin? Ich frage mal den Wind. Kann ich irgendwann wieder so sein wie ein Kind? Vom Spiegel schau mich an, so lang, so lang. Es wird der Wind zum Sturm und dann Anfang.
Halt in stürmischer Zeit. Stürmische Zeiten bergen auch Chancen in sich. Indem sie wie ein Pflug den Boden aufreißen und das, was unten ist, nach oben drehen, bringen sie Dinge ans Licht, die uns bisher vielleicht gar nicht bewusst waren. Solche Krisen braucht es manchmal, damit notwendige Lebensveränderungen möglich werden. Menschen stellen sich Fragen wie: Wofür lohnt es sich, dass ich mich einsetze? Oder lohnt sich das überhaupt noch? Ist das wirklich relevant für mein Leben? Krisen sind auch Gottes Gelegenheiten, um mit uns zu reden, uns auf die wesentlichen Dinge im Leben aufmerksam zu machen. Vieles kann Gott uns erst dann sagen, wenn wir bereit dazu sind. In der Regel ist das erst in Zeiten von Krisen der Fall, denen oft erst noch ein Zerbruch vorausgehen muss. Erst in Zeiten, wenn wir uns wieder als schwach und hilfsbedürftig erleben, besinnen wir uns und beginnen vielleicht, auf Gott zu hören. In diesen Zeiten ist der Glaube an Jesus Christus wie ein kostbares Geschenk, auf das wir zurückgreifen oder das wir jetzt ergreifen können. Dann werden solche Zeiten zum Segen für uns. Am Sonntag, 26. Dezember 2004, starben mehr als 200.000 Menschen durch einen Tsunami im Indischen Ozean. Zu den Opfern gehörten auch ganze Kirchengemeinden, die sich wie gewöhnlich zum Gottesdienst versammelt hatten und durch den Tsunami hinweggefegt wurden. So etwas geschieht und auch Christen können davon betroffen sein. Jesus hätte die Naturkatastrophe verhindern können. Er hat es im Jahr 2004 nicht getan. 16 Jahre später, im Jahr 2020, standen wir mitten in einer globalen Krise, ausgelöst durch ein Virus, das für viele Menschen tödlich sein kann und für Hunderttausende bereits den Tod bedeutet hat. Können wir auch jetzt noch davon ausgehen, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass er nur zulässt, was weise, richtig und gut ist? Wie müssen wir diese und andere Krisen, die bereits so viel Leid mit sich gebracht haben, einordnen? Wie können wir verstehen, dass ein liebender Gott solche tödlichen Katastrophen zulässt? Krisenzeiten gehören zu unserem Leben, das wissen wir aus den eigenen Erfahrungen. Als Menschen müssen wir oftmals durch schwierige Zeiten hindurch, das gilt auch für Christen. Ihnen allerdings verspricht Gott in seinem Wort der Bibel, dass er bei ihnen ist, gerade in Zeiten wie diesen. Jesus hat die volle Macht, das Virus zurückzuhalten oder auch nicht. Er kann auch von niemandem gezwungen werden, etwas hinzunehmen, was er nicht will. In der Bibel lesen wir: Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 33, 11. Jesus kommt wieder. Jesus wird noch einmal auf die Erde kommen, Gerechtigkeit schaffen und Dinge in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Das hat Jesus selbst vorausgesagt. Christen warten darauf bereits seit 2000 Jahren. Dazu muss allerdings auch gesagt werden, dass Jesus Zeichen genannt hat, die diesem Ereignis seiner Wiederkunft vorausgehen werden. Eines dieser Zeichen ist die Staatsgründung Israels, die im Jahr 1948 Wirklichkeit wurde. Weitere Zeichen sind in rascher Folge wiederkehrende Kriege, Vulkanausbrüche und Epidemien. Diese Zeichen scheinen sich in den letzten Jahren nun immer mehr zu verdichten, deshalb gehen viele Kenner der Bibel davon aus, dass wir der Wiederkunft Jesu nun immer näher kommen. Wer die Bibel kennt, weiß, dass wir grundsätzlich bereits seit 2000 Jahren in einer sogenannten Endzeit leben. Dieser biblische Begriff meint die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. In dieser Zeit, so hat Jesus vorausgesagt, wird das Böse zunehmen, gleichzeitig wird aber die Botschaft von der Errettung durch Jesus Christus über die ganze Erde verbreitet werden und die Christenverfolgung wird in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zunehmen. In Psalm 37, Vers 39 steht: Der Herr steht denen bei, die sich nach seinem Willen richten. Er tröstet und stärkt sie in Zeiten der Not. Wir wissen, dass weltweit noch nie so viele Menschen Christen wurden und dass es auch noch nie eine so große Christenverfolgung gegeben hat wie heute. Es sind Millionen, die über den gesamten Globus verstreut Jahr für Jahr zum Glauben an Jesus Christus finden, und Millionen von Menschen sind es auch, die verfolgt und gedemütigt werden, vor allem in den Ländern des Islam. Trotzdem kann niemand von uns sagen, wann Jesus wiederkommen wird. In der Bibel heißt es dazu: Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Keiner kennt den Tag oder die Stunde, auch nicht die Engel im Himmel, ja nicht einmal der Sohn Gottes. Allein der Vater kennt den Zeitpunkt. Matthäus 24, Vers 36. Jesus selbst sagte auf die Frage nach dem Zeitpunkt seiner Wiederkehr stets, dass wir wachsam bleiben, das Weltgeschehen mit offenen Augen beobachten und auch lernen sollen, es einzuordnen. Aber es ist verständlich, dass diese Zeichen der Zeit, wie die Bibel sie nennt, uns Angst machen, vor allem wenn sie in der Form auf uns zukommen, wie es gerade jetzt wieder der Fall ist, dass Menschen sich nicht einmal mehr vor die eigene Haustür trauen. Denen aber, die an Jesus Christus glauben und ihm gehören, sagt Jesus: Wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Lukas 21, 28.
Es wäre also völlig falsch, den Kopf in den Sand zu stecken. Vielmehr geht es für Christen darum, zu zeigen, dass sie an Jesus glauben und ihm vertrauen, gerade in Zeiten wie diesen. Für Christen ist das Ende der Anfang. Das ist das Fantastische, das Gott denen durch die Bibel möglich macht, die zu Jesus Christus gehören. Sie können Ereignisse wie die, die wir höchstwahrscheinlich auch jetzt wieder erleben, als Wehen einer neuen Zeit sehen. In der Sprache der Bibel heißt das, dass die von Gott versprochene neue Welt kommen wird, in der Jesus über diese Welt und die gesamte Menschheit regieren wird. Es wird eine Zeit des Friedens und Wohlergehens sein, in der diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, bei ihm sind und mit ihm die Völker der Erde regieren, allen voran die Gläubigen aus dem Volk der Juden. Denn von Jerusalem aus wird Gott seine Weltherrschaft ausüben und begründen. So lesen wir es an vielen Stellen der Bibel. Nein, Gott hat nicht die Kontrolle über das Geschehen auf dieser Erde verloren, ganz im Gegenteil. Er ist wahrscheinlich nur gerade dabei, eine seiner vielen Vorhersagen Wirklichkeit werden zu lassen. So wie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg der Staat Israel gegen alle Widerstände gegründet wurde und sich bis heute weiterentwickelt und entfaltet hat, so handelt Gott in der Geschichte vielfach im Verborgenen, dann auch wieder sehr sichtbar. Genau so müssen wir die aktuellen Zeichen der Zeit verstehen. Die Frage ist nicht, ob Gott Katastrophen und Krankheiten einschränken und verhindern könnte. Das tut er jeden Tag und jede Stunde. Wir alle leben nur aufgrund dieser Güte Gottes, durch die er so viel Böses und Gemeines von uns abhält. Aber danken wir ihm auch dafür? Oder begreifen wir es zumindest, dass wir wahrscheinlich keinen Tag leben könnten ohne die Liebe und Fürsorge Gottes, unseres Vaters im Himmel? Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist vielmehr, auf welches Ziel jeder von uns, die gesamte Menschheit und die Welt hinsteuern. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir uns vier biblische Wahrheiten vor Augen halten, die uns Halt und Kraft geben können, die momentane Krise besser zu verstehen und einzuordnen. Erstens, diese Welt und auch wir Menschen sind der Vergänglichkeit unterworfen. Dadurch, dass die Sünde in die Welt kam, sind wir der Vergänglichkeit und dem Tod unterworfen. Alles, was lebt, muss seither einmal sterben. Das gilt gleichermaßen für Christen wie für Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Die Grundlage für diese Feststellung findet sich in der Bibel im Brief an die Römer, Kapitel 8, die Verse 20 bis 23. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns vor dem ewigen Tod zu retten. Wer ihm glaubt und nach dem lebt, was er sagt, wird von diesem irdischen Tod auferstehen, so wie Jesus Christus selbst auferstanden ist und lebt. Es wird aber der Tag kommen, an dem die gesamte Schöpfung von Krankheit, Katastrophen und Tod befreit wird und an der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes teilhat. Bis dahin seufzt die ganze Schöpfung unter ihrer Vergänglichkeit, Krankheit, ihrem Leid und Tod. Zweitens, Krankheit kann auch Teil der Gnade Gottes sein. Krankheiten und Katastrophen können auch als Akt der Gnade verstanden werden, die Gott benutzt, um Menschen zu retten. Die Bibel erzählt uns von vielen schrecklichen Ereignissen, die Gott aber dazu benutzt, sein Volk, die Juden, von den falschen Wegen, die sie eingeschlagen hatten, zurückzuholen. Das Gleiche kann und wird Gott sehr wahrscheinlich auch in unserer Zeit machen, wobei es ihm immer darum geht, jeden von uns auf den Weg des Lebens zurückzuführen, um ihm durch Jesus Christus das Erbe des ewigen Lebens zu geben. Wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Besten. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Die Bibel in Römer 8, 28. Drittens, Krankheit als Gottes Gericht. Ja, auch davon spricht die Bibel. Gott kann Krankheit und Katastrophen dazu benutzen, Menschen, die ihn ablehnen und sich gezielt der Sünde und der Ausschweifung hingeben, Einhalt zu gebieten. Viertens, Krankheit und Tod als Weckruf. Naturkatastrophen, Hungersnöte, Heuschreckenschwärme, Tsunamis, Epidemien und Krankheiten. Mit all dem ruft Gott Menschen dazu auf, umzukehren und ihr Leben auf Gott auszurichten, ehe es dafür zu spät ist. Deshalb ist Jesu Botschaft an diese Welt: Kehrt um zu Gott, und glaubt an die rettende Botschaft. Markus Evangelium 1,15. Und das ist die Botschaft, die wir hören müssen, gerade in dieser Zeit, angesichts des Virus oder des Kriegs, die derzeit, wie es scheint, die Länder der ganzen Welt bestimmen.
Und das war Mikros Dynamis für heute. Am Mikrofon war Alexander Schmidt.